Andreas, ich muss dir was sagen. Ich bin gestern Nacht aufgewacht, aus dem Traum, und habe mir folgende Frage gestellt. Wieso zur Hölle haben nicht alle unsere Zuhörer eine richtig geile Homepage? Und das hat mich so belastet, dass ich gesagt habe, komm, dann gebe ich Ihnen jetzt mal ein kleines Geschenk. Und zwar von Jimdo Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig. Genau, den Jimdo-Leuten.
Den Jimdo-Leuten?
Ja.
Du meinst Jimdo, den Website-Baukasten, mit dem, ja, ich würde mal sagen, jeder eigentlich ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann?
Ja.
Funktioniert das intuitiv?
Ja.
Also man braucht kein Vorwissen?
Nee, nee.
Und man kann dann die Homepage nach eigenen Wünschen gestalten?
Ganz genau.
Ist da ein eigener Blog drin?
Ja, sicher.
Und ein Online-Shop?
Ja.
Sind das professionelle Designs?
Mhm.
Passt man da einfach so Farben und Schriften an?
Ganz genau.
Und dann wahrscheinlich eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos rein?
Na, logen.
Gibt es da auch für jeden das richtige Paket?
Ja.
Ich sage jetzt mal gesponnen, ob es da zum Beispiel für 5 Euro bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen gibt?
Ganz recht.
Und dann wählt jeder einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt?
Ganz genau so.
Perfektes Smartphone nehme ich an?
Mhm.
Websites sind responsive und dass sie sich automatisch dem Gerät anpassen?
Na klar.
Ja, wenn das so gut ist, warum gibt's dann nicht bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo?
Andreas.
Was?
Es gibt bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo.
Was?
Deshalb seid auch ihr dabei und löst einfach diesen Gutscheincode ein, den ich euch jetzt vorlese. Gagreflex. Und das Ganze könnt ihr einlösen unter jimdo.de/gagreflex und dann haltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets zuschlagen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gagreflex Podcast. An meiner Seite wie immer Moritz Hase.
Hallo.
Und Lars Pausen.
Hallo Andreas. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es dreht sich wieder um Folgendes. Ihr habt Fragen und wir kümmern uns um eure Probleme. Können das natürlich nicht immer ganz professionell machen, aber dafür recht unterhaltsam.
Denn wenn sie nicht zu lösen sind, dann
gehen wir
nach Hause. Ihr kennt unsere Catchphrase.
So. Ja, bald ist es, weil das ist die letzte Ausgabe vor dem großen Gagreflex Live Podcast. Ihr habt leider nicht mehr die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, wenn ihr es nicht schon getan habt, aber es wird bestimmt bald wieder eine Live-Show geben. Dafür wird Moritz schon sorgen, der unser Manager ist.
Ansonsten Direktnachricht an @linkstagram für exklusive Privattickets. Hallo.
Ja. Und dann wollen wir da gleich mal loslegen mit der ersten Frage, Andreas.
Wie mache ich das, betreff? Moin, ihr geilen Banause. Ich lese jetzt immer mit Rechtschreibfehlern vor.
Sehr gut.
Kurz zu mir, bin männlich, 20, Lars.
Ja.
Also, du hast zu deiner neuen Lampe geguckt und weißt nicht, wie alt der gerade ist.
Ja, ich habe nur gerade gedacht, dass es vielleicht französisch war, Banose. Ja, was?
Wie alt 20? Ist männlich, 20.
Yes! Ich bin
beziehungsweise,
Gott.
Wenn die Frage dann beantwortet wird, wahrscheinlich 21.
Roast. Roast of Gagreflex Podcast.
Nee, ist aus dem November die Frage. Und schon immer Single. Da liegt auch schon der Knackpunkt. Ich hatte noch nie auch nur irgendetwas mit einem Mädchen. Nicht mal Streit. Ich hatte auch noch nicht mal meinen ersten Kuss. Ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Ich bin hässlich und habe kein Selbstvertrauen. Dennoch habe ich es geschafft, einen Chat mit einer jungen Dame über eine Dating-Plattform zu beginnen. Wir schreiben viel über Nerdkram, was mich richtig glücklich macht. So haben wir zum Beispiel auch über Harry Potter geredet. Sie ist eine Gryffindor, ich eine Slytherin. Während des Gesprächs habe ich gemerkt, wie sehr mich ein Mädel in einer Hogwarts-Schuluniform geil machen würde. Ist mir aber aufgefallen, wie hässlich meine Gesprächspartnerin ist.
Musste
mir erstmal Pornos mit hässlichen, dicken Weibern anschauen, um zu gucken, ob ich dabei was fühlen kann. Geht schon irgendwie, aber anders wäre besser. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage. Wie mache ich jetzt den nächsten Schritt Richtung Beziehung? Was muss ich schreiben? Was soll ich tun?
Ich finde seinen Pragmatismus sehr gut, weil es geht mir auch so, also auch Professionalität, muss ich hier sagen, hat er an den Tag gelegt, denn immer wenn ich irgendwie was Neues zum ersten Mal ausprobiere, dann versuche ich vorher irgendwie zu recherchieren, ne? Also wenn ich irgendwie zum ersten Mal
Anasex,
dann gucke ich mir vorher was an, sowas. Nee, oder keine Ahnung, erstmal einen Vortrag halte über irgendwas, dann Anasex. Schaue ich mir im Internet dann schaue ich mir im Internet erstmal einen Vortrag über Analsex an. Und er hat geplant, Sex mit hässlichen Frauen zu haben und guckt sich deshalb vorher Pornos an mit hässlichen Frauen. Finde ich schon mal sehr professionell.
Ja, ich finde es auch gut, dass er eigentlich realisiert, ach, Mädchen in Gryffindor-Uni oder in Hogwarts-Uniform macht mich geil. Ach, shit, der Schreibe ist richtig fett. Dann nicht zu sagen, shit, dann brauche ich wohl eine andere Frau, sondern was kann ich mit dem fetten Material, was ich habe, anstellen.
Das ist wirklich absolut auch eine moderne Ansicht, zu sagen, nicht immer was Neues kaufen oder so, sondern wirklich mit dem, was man hat, auch recyceln. Also es ist schon mal eine ganz gute Herangehensweise. Aber auch hier muss ich mal wieder sagen, ne, wie ich das schon, glaube ich, häufiger mal gesagt habe, wenn du selbst hässlich bist, dann kannst du eine andere Person ja nicht als hässlich bezeichnen und sie dann irgendwie abwimmeln. Das geht doch nicht. Du musst doch in deiner Liga vögeln.
Nee, halt. Was? Als Mann.
Scheiße, das hatten wir schon oft, ne?
Mann immer mindestens eine Liga nach oben.
Die Liga-Diskussion.
Sorry, du musst, selbst wenn du quasi auf den Abstiegsplätzen deiner eigenen Liga gerade bist, musst du gucken, was schwimmt da so auf, sag ich mal, den nicht mehr UEFA-Cup-Platz-Rängen der Liga über dir rum. Die nicht für europäischen Sex qualifiziert sind, die sollte man sich schnappen.
Also die gerade so in die Relegation quasi gehen, die Relegation gewinnen, die sollen übernehmen. Schon nicht mehr die verlieren, weil die kommen ja dann in deine Liga, sondern die gerade nach oben bleiben.
Ja, und mit denen musst du schlafen.
Aber auch traurig, ne? Der Junge ist 20 Jahre alt. Ich verstehe das ja, dass man im Alter hässlich wird, dass man irgendwie faltig wird und schrunzlig und man wird einfach immer irgendwie, gerade auch als Frau, immer unansehnlicher. Männer werden ja oft attraktiver mit dem Alter, das ist ja nun mal einfach so.
Ich habe das Gefühl, ich werde jedes Jahr hübscher.
Habe ich auch das Gefühl, wollte ich dir auch schon mal sagen. Und da, was muss man alles falsch machen, um mit 20 schon so hässlich auszusehen wie unser Zuhörer gerade?
Ja, also wenn du halt nichts hast, was dich attraktiv macht, ja, such dir ein Hobby, lern Gitarre. Diese einfachen Tricks, ihr werdet jetzt zu Hause vorm Kaminzimmer, wenn ihr da gerade liegt mit der zweiten Flasche Rotwein und sagt, jetzt gucke ich mal, was Gagreflex zu sagen hat, weil irgendwie Tagesthemen gerade vorbei sind, da werdet ihr sagen, ach, diese alten Nummern, Gitarre lernen, das sind tried and tested ways, um eine Frau zu nageln. Lern ein Instrument, spiel Klavier. Klar ist Klavier schwierig, am Lagerfeuer plötzlich mal einen Flügel zu holen. Ist nicht so einfach, da ist eine Gitarre handlicher. Aber diese alten Tricks, die haben uns doch Generationen von Männern nicht zu Unrecht vermacht. Nutze diese Werkzeuge.
Oder hab einen Red Bull dabei, denn der verleiht Flügel.
Darfst du das sagen? Nee.
So. Das hatten wir
ich
schon.
Ich darf das sagen.
Aber Andreas, du kannst weder Klavier spielen, noch Gitarre ach du Scheiße, schmeißt dir das Mikrofon.
Oh shit!
Fuck.
Alles gut, ja.
Wie hast du das denn dann geschafft? Ja, bist ja also offensichtlich hässlich.
Ich bin halt berühmt geworden, ne? Das ist der dritte Weg, aber den würde ich jetzt ausschließen für diesen Herrn, weil der ja 20 ist. Da ist eigentlich zu spät. Also wenn du mit 20, wenn du heutzutage 2018 mit 20 nicht berühmt schon bist, dann hast du keine Chance mehr, aus meiner Sicht.
Du brauchst einfach Mojo.
Wer ist es?
Sowohl als Frau als auch als Mann brauchst du Mojo. Also egal wie hässlich du bist, und hässlich ist ja auch immer nur eine Definition unserer Zeit, Leute. Vor 50 Jahren wärst du vielleicht richtig geil gewesen. Also redet euch nicht ein, ihr seid hässlich. Denn ihr habt immer noch die Möglichkeit durch Mojo, also wenn ihr dazu steht, wie hässlich ihr seid und das dann quasi verkörpert, dass ihr doch nicht so hässlich seid, dann seid ihr attraktiv auf Partner, die ihr finden wollt.
Wie fühlt sich Mojo ab? Das ist natürlich immer eine Quatschdiskussion, weil du halt attraktiv geboren wurdest. Du hast jetzt zwar den zunehmenden Verfall, jetzt zwar in Kauf zu nehmen, aber du bist ursprünglich mal in das, was man sagen würde, ein netter Bursche gewesen.
Bis ich 18 war, wurde ich nicht mal als Bursche anerkannt. Ich wurde in der Schule.
In der Burschenschaft.
Ich wurde in der Schule als Mädchen gehänselt. Das heißt, ich war jetzt nun wirklich nicht das, was man als super attraktiven jungen Mann bezeichnen konnte. Ich war wirklich einfach so ein sehr girly Typ. Alle haben gesagt, du siehst ja aus wie deine Mutter und meinten es gut, aber ich habe gefeint eine Stunde lang.
Aber das ist 10 Jahre her und das war die Zeit der Metrosexualität. Da wollten alle Mädchen wollten aussehen wie David Beckham. Und alle Jungs wie Daniel Kübelberg. Das war eine wilde Zeit.
Weil du gerade gesagt hast, Burschenschaft, ich war ja kürzlich in Heidelberg.
Ich war ja kürzlich Nazi,
ja. Und hab da am Schloss dann wieder gesehen, dass da ja wirklich direkt am Schloss Burschenschaften ihre Häuser haben. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, das irgendjemand uns mal zuschicken könnte. Dann können wir da ein bisschen näher drüber sprechen bei Burschenschaft, weil ich ja wirklich da auch mal sehr interessiert war dran. Also nicht, dass ich da eintrete, sondern wenn man als junger Student nach Wohnung sucht, stößt du zumindest in Heidelberg immer mal wieder jede fünfte oder Annonce ist dann ein wahnsinnig günstiger Preis in einer super Lage und hammergeile Wohnung und alles. Und dann ist man immer sehr interessiert und guckt dann näher, ah ja, okay, Burschenschaft. Weil die haben wirklich die krassesten Apartments immer in den...
Ja, Villen, oft so Jugendstil-Villen, die sie irgendwie aufgekauft haben.
Direkt am Schloss, da ist wirklich direkt am Heidelberger Schloss sind da Burschenschaftsvillen. Und das könntest du dir dann mal als normaler Mensch natürlich überhaupt nicht leisten. Das würde ein paar tausend Euro Miete kosten, aber da kriegst du das halt irgendwie für günstiger, musst halt deine Seele verkaufen.
Ja, mein bester Freund zu Studienzeiten war auch in der Burschenschaft und noch richtig mit allem drum und dran, mit diesem schwerstes erste Schmiss oder so.
Also wenn du fechtest. Also eine schlagende Verbindung.
So ja. Heißt
das
dann so?
Wenn du fechtest, dann ist es eine schlagende Verbindung, soweit ich weiß.
Ja, genau. Also mit allem drum und dran.
Auch farbentragend, dann gibt's noch die farbentragend, das sind dann wirklich mit so Uniformen auch. Die dann wirklich mit
Das muss er nicht. Nee, das muss er nicht tragen. Nee.
Den ich auch kennengelernt habe? Auf deinem Geburtstag letztes Jahr?
Nee, das ist aus Schulzeiten noch gewesen. Und das war mein Vater. den hast du nicht kennengelernt, weil er halt in der Burschenschaft war und damit für mich unten durch, ne?
Ich wollte gerade fragen, wie konntest du denn den dann noch mögen?
Nee, der ist dann ein halbes Jahr und dann war ihm das, er ist natürlich, wie du halt sagst, auf dieses, sag ich mal, diesen Lockruf-Scam mit dem sehr günstigen, mit der sehr günstigen Miete rein. Und war aber nicht bereit, sag ich mal, zweimal im Monat Wildschwein zu essen, um da über Ausländer abzurenten.
Ne? Und ein rohes Wildschwein, auch ein lebendiges Wildschwein musst du da wahrscheinlich essen auch.
Aber bei diesen Abenden habe ich ihn natürlich ursprünglich kennengelernt, ne? weil ich da als Gastdozent da war.
Über Wildschweine aber nur, ne?
Ja, für Wildschweine. Es war eine Veranstaltung zum Thema Wildschweine und Rassismus. ich bin später reingekommen.
Als Experte für Rassismus dann. wenn Zuhörer unter uns sind, die auch in der Burschenschaft oder in der Verbindung waren, dann schickt uns gerne mail@gagreflexpodcast.de mal eure Erfahrungswerte. Es gibt ja sicherlich einige, die da vielleicht auch positiv darüber berichten könnten.
Thema war übrigens Rache und die Bache war also der Themenabend.
Jetzt müsste ich erstmal googeln, was jetzt die Bache dann wirklich
ist. Was Rache ist.
Ja, und diese Villen übrigens, um das noch abzuschließen, waren voller Farbkleckse. Also da sind dann natürlich auch wirklich Angriffe auf diese Burschenschaften und so haben stattgefunden, sag ich mal so.
Also zurück zu unserer 20-jährigen Jungfrau, die nichts mit einer Burschenschaft zu tun hat.
Einer Burschenschaft bei.
aber generell, Vereine sorgen natürlich für einen gewissen Prozentsatz von Coolness, ne? Im Fußballverein spielen. Selbst wenn du kompletter Loser und nur ein Mitläufer bist, du bist im Fußballverein. Die Freundin kann sagen, wer ist denn dieser Cedric? Cedric ist im Fußballverein. Ist erstmal schon cool, symbolisiert, dass er sozial integriert ist, auch wenn es gar nicht so ist. Es spielt keine Rolle. Niemand. Die Freundin fragt ihn nicht, ach Cedric, was spielt der denn? Links außen, hängende Spitze. Wie gut ist der? Was zeigt so seinen Formwert bei FIFA? Fragt keine Freundin, zumindest nicht in den ersten 2, 3 Fragen. deswegen bist du damit immer cool. In einem regionalen Sportverein.
Und wir ist ja auch ein bisschen ein Debattierclub hier, um da mal was dagegen zu sprechen. Ich glaube, du setzt falsch an. Ich glaube, es geht in dem Fall nicht um Vereine, die dann irgendwie einen cool machen, sondern es geht in dem Fall um Sportler. Also es ist natürlich irgendwie cool, ein Sportler zu sein, aber der junge Herr kann keinen Sport. Der hat sein Leben lang keinen Sport gemacht, der wird jetzt nicht anfangen mit Sport. Höchstens Rudern oder Darts. Und das ist beides eigentlich schon ganz cool.
Ja, aber sorry, niemand sagt, ich bin jetzt mit einem Speerwerfer zusammen. Come on, Fußball, da spielt irgendwo auch Reichtum eine Chance. Selbst wenn du in der Kreisliga Süd spielst, wird davon ausgegangen, dass du 6-stellige Millionenbeträge nach Hause bringst als Frau, weil Frauen so denken. Sport ist ein Stück weit attraktiv, wenn es auf den Körper niederschlägt, außer du bist halt Sumo-Ringer oder so. Aber ansonsten ist eigentlich als Sportart fast nur Fußball sexy.
Na, hör mal, Hand an den Speer, aber nicht für Krieg. Heute haben wir uns alle lieb. Ne? Das war die gute alte 333-Nummer. Ich hoffe, ihr hört noch mal rein.
Ich weiß immer nicht, was Goethe war und was Lars Pausen
war. Das ist schon oft verwechselt. Man. Sag mal, bist du nicht Goethe? Nee, tatsächlich gibt's doch, nee, das war Van Gogh. Ne? Ich sehe aus wie Van Gogh, haben schon einige
Van geschrieben. Gogh, ja.
Aber was ich dazu sagen wollte, dein ursprünglicher Gedanke mit dem Verein ist gar nicht so verkehrt. Ich würde nicht sagen, dass es sexy macht, sondern ein Verein ist ja dann wirklich einfach so eine abgeschlossene Gemeinschaft, in der du dann wieder einen neuen Rang annehmen kannst. Also wenn du im auf dem offenen Meer, sagen wir mal, in der freien Gesellschaft, da wo die großen Haie schwimmen, wenn du da der größte Loser bist, kannst du ja immer noch in einen Schützenverein gehen und dann hast du eine ganz neue Rangordnung. Kannst du natürlich in diesem Schützenverein der größte King sein, obwohl du im offenen Meer der größte Loser bist. Also vielleicht wirklich einem Verein beitreten, da gibt's immer mal wieder Frauen auch und dann sehen die zu dir auf, wenn du zum Beispiel besonders gut irgendwelche Tontauben abschießt.
Oh, das ist natürlich aber auch, was ich jetzt noch gar nicht bedacht habe, du kannst natürlich auch in einen Verein gehen, wo Frauen direkt drin sind, ne? Also gar nicht über den Verein dir einen Status erarbeiten, mit dem du an Frauen kommst, sondern in den Verein dir gezielt suchen.
Das meine ich ja.
Wo Frauen drin sind. Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann aber auch ein Chor sein.
Genau.
Aber dann wirst du natürlich wahrscheinlich eher homosexuell. aber es gibt Chöre, es gibt Ballett, es gibt schon Möglichkeiten, sich auszudrücken als Mann im Verein.
Also ich glaube nicht, dass wir zu Anfang deiner Frage wirklich wussten, dass wir eine gute Antwort haben, aber wir haben jetzt eine gute Antwort. Entweder trittst du einer Burschenschaft Verbindung bei oder einem Verein. Viel Spaß dabei und die nächste Frage bitte. Hey Leute, was geht?
Mein Affärenproblem. Hallo ihr zwei Lümmel. Ich, männlich 26, bin seit 3 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Meine Freundin ist ein traumhaft und passt super zu mir. So steht's hier, Leute. Allerdings war sie im Bett. Wir müssen mal gucken, wann die Mails kommen. Nee, 15.16 Uhr wurde die Mail rausgeschickt.
Okay. Du war betrunken, oder was?
Ich schaue die nächsten Mails jetzt immer mal auf die Uhrzeit. Allerdings war sie im Bett immer eine graue Maus. Eher leise, nicht sehr aktiv, verhalten. Mir war das aber lange egal. Vor einem halben Jahr lernte ich eine Frau, in Klammern 45 Jahre alt, in unserem Unternehmen kennen. Ich fand sie von Anfang an sehr attraktiv und wir begannen bald miteinander zu flirten. Vor einigen Monaten ist es dann passiert und ich ging auf einer Firmenfeier mit ihr nach Hause. In Klammern, Freundin war nicht in der Stadt. Wir hatten tollen Sex, in Klammern, Blowjob meines Lebens, Megasex, Wahnsinnsspielchen und so weiter. Und ich schwor mir am nächsten Tag, dass es nicht mehr vorkommen würde und ich meiner Freundin nichts erzählen werde. Leider passierte es im vergangenen Monat erneut, 2-mal und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte mit meiner Freundin nicht Schluss machen, da ich sie sehr liebe. Allerdings will ich sie auch nicht weiter betrügen bzw. das Verhältnis zu der Arbeitskollegin schnellstmöglich beenden. Der Sex ist aber so gut, dass ich das scheinbar nicht kann. Helft mir bitte. Was würdet ihr machen? LG, Name in Klammern bitte nicht erwähnen.
20 Jahre ältere Arbeitskollegin, mit der er schläft. Ne? Ja. Richtig verstanden. Also, ganz kurz mal Nachhilfe. Du liebst deine Freundin nicht. Können wir mal bitte aufhören, das Wort Liebe so inflationär zu verwenden?
Können wir mal bitte Liebe von sexueller Treue trennen? Das würde mir wirklich helfen.
Denn Liebe bedeutet auch, seinen Partner nicht anzulügen. Ich glaube, das ist schon mal das ist doch zumindest schon mal ein gemeinsamer Nenner, oder? Ist es
Liebe
ein gemeinsamer
bedeutet
Nenner?
Ihn.
Du kannst ja mit anderen Frauen Partner. Schlafen, aber dann sag's auch.
Why?
Oh my God.
Warum? Also Liebe bedeutet natürlich, ihn zur richtigen Zeit, also ihn, den Partner, richtig zu belügen. Also kein Mann.
Gutes
kein
Timing Mann, bei der Lüge ist das Wichtigste in der Liebe.
Der aus einer 10-jährigen Ehe kommen wird, wird dir sagen, ja Lars, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde häufiger die Wahrheit sagen. Nein, sagt kein Mensch.
Nein, aber er tut sich doch selbst auch keinen Gefallen, mit dieser Person noch zusammen zu sein, weil er offensichtlich schlechten Sex mit ihr hat, ihm offensichtlich guter Sex wichtig ist, sonst würde er nicht so weit gehen, ihr fremd zu gehen. Also sollte ihn nichts mehr bei dieser Frau halten. Er ist der größte Betrüger, den ich hier bei Gagreflex kennengelernt habe. Naja, das weiß ich noch nicht sogar. Aber er sollte Schluss machen und zwar jetzt.
Ja, aber er sollte nicht den Fehler machen, sich jetzt dieser 45-jährigen Affäre zu verschreiben, denn nur weil sie da guten Sex liefert, denn A, völlig unabhängig von dieser Arbeitssituation, die, wie wir schon oft besprochen haben, natürlich mittelfristig zu Problemen führen wird. Sie ist 45, das heißt, das ist ihr letztes Hurra, was sie da gerade sexuell abliefert. Da kommen ganz schnell die Wechseljahre und dann ist das Ding komplett zu da unten, glaube ich, das passiert da, weil da nichts mehr rein und nichts mehr
rausgeht. Einer darf noch rein, aber dann ist so wirklich geschlossene Gesellschaft.
Dann ist der Revolver ist leer geschossen dann irgendwann da unten und was dann nicht raus ist, bleibt drin für immer.
Wie so bei Indiana Jones, wenn so ganz langsam das Schloss sich schließt.
Genau,
und so. Und
genau.
Du musst gerade noch so eine Ninja-Rolle unten durchmachen.
Genau, und du kannst jetzt noch quasi sagen, dich einmal zurückrollen, ja?
Ja, genau, weil sonst bist du nämlich drin gefangen.
In ihrem fucking Uterus.
Ja. Dann bleibst du drin.
Ja, von daher, nutz das noch. Geh raus aus diesem Gefängnis, aus diesem mittelalterlichen Gefängnis, in dem du gerade steckst. Verlass deine Freundin und verlass diese alte Frau.
Genau, denn, und da sind wir, und da schließt sich der Kreis, metaphorisch gesehen, mach eine Rolle rückwärts. Raus aus dem Schlund der alten Frau, raus aus der Beziehung und
so. Ist das mit Peter Zweger, dieses Raus aus dem Schlund?
kündige auch den Job. Eigentlich sagen wir ihm gerade, beende dein Leben.
Ja. Bring dich erstmal um und dann gucken wir mal. Ja.
Nein, also du bist wirklich ein Dreckschwein, muss ich echt mal sagen. Das kann ich so nicht verstehen, weil das auch irgendwie, ich verstehe doch jeden, der sagt, er hat Bock mit der alten Frau zu vögeln, aber da muss er doch nicht seiner Freundin. Guck mal, vor allem, wahrscheinlich geht er nicht mal duschen, nachdem er die alte Frau gevögelt hat. Und dann geht er mit den Spinnenweben noch am Sack, geht er zu seiner Freundin.
Naja, man riecht halt ein bisschen nach After Eight und moderne Hausfrau, aber meine Güte.
Moscherie.
Und Moscherie oder wie das Ding heißt. Aber das finde ich, also ich meine, du sagst ja in Real Life, sagst du ja nicht plötzlich bei einer Weihnachtsfeier, ich würde wohl noch so ein Herz nehmen.
Ja,
ne?
Nimm mir mal Moscherie hier.
Ich sag doch nicht bei einer Weihnachtsfeier plötzlich, ey du, ich, Beate, ich gehe gleich mit dir nach Hause, aber ich muss ganz kurz noch Schluss machen mit meiner Freundin, weil sonst fühle ich mich nicht sicher.
Naja, das ist
da wird erstmal gefickt und dann wird gedacht, wenn das Ding da und der, wenn der Aal leer ist, sag ich mal, ne?
Ja gut, aber der wurde schon mehrfach gemolken, der Aal. Irgendwann muss er noch mal aus dem Teich ziehen.
Ich sag mal, solange Köder drin sind, da frisst er erstmal, ne? Bevor er geräuchert wird von der Freundin.
Na gut, also.
Nee, stimmt schon.
Ja, oder? Ne, das ist wirklich keine coole Aktion, die er hier bringt. Und das können wir hier mit unseren Moralvorstellungen des Gag-Reflex-Podcasts nicht gutheißen, was du da so mit deinem Schlongdong anstellst. Aber sag deiner Freundin doch einfach mal, dass sie diesen Podcast, diese Folge hören soll. Oh. Ich weiß nur noch nicht, wo das hinführen soll.
Oder, was ist, wenn du mit deiner Freundin halt Pornos guckst und du vorher mit der 45-Jährigen dich aufnimmst beim Sex und dir das quasi anguckst.
Oh, das ist gut.
Mit der Freundin. Du musst natürlich darauf achten.
Das ist richtig gut.
Wie es, oh ja. wie das, aber da, sorry, wenn du schon mal auf My Dirty Hobby unterwegs bist, dann weißt du, wie einfach das geht, einfach als Mann dein Gesicht rauszuhalten. Das einfach so film POV-mäßig, dass du nicht zu sehen bist vom Kopf und dann einfach mal sagen, ey, ich wusste nicht, dass du gerade Zwiebeln schneidest in der Küche. Ich habe mir hier gerade mal ein Porno zufällig angemacht im Wohnzimmer, liebe graue Maus Freundin, und dann einfach reinstolperst und sie dazu zwingst, quasi so einen Erotikfilm von dir und dieser 45-Jährigen anzugucken.
Um sie würde ihn erkennen an
um ihr zu zeigen, wie es geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie würde von den ganzen Stellungen erstmal überrascht sein.
Das kann natürlich sein.
Was alles geht. Ja. Und dann sagen, wenn sie dann wirklich tatsächlich sagt, hä, Schatz, das bist du doch. Und sagt, oh, stimmt ja. ich habe fremd gefickt, wollte ich noch sagen. Aber Vorsicht, dass nichts in der Küche anbrennt.
Also, mein lieber junger Mann, Schluss machen und dann noch mal eine Frage stellen. Nächste Nummer.
Ich hoffe, du kommst mit dem Live-Podcast.
Übrigens ganz kurz hier, Moritz sitzt ja bei uns mit am Tisch und er rechnet gerade aus, was wir alles noch an Zeugs brauchen für den Live-Podcast. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie viele Kästen Bier würdet ihr einkaufen bei 100 Personen, die zum Live-Podcast kommen? Mal gucken.
Lösung 100.
Bin sehr gespannt.
Hi, meine lieben Rattenfänger. Ich habe euch letzte Woche eine Mail zum Thema Müll geschrieben und mich sehr gefreut, dass dieses auch in den Podcast geschafft hat. Wow, warte mal, lass mich kurz aufs Datum gucken. Na, November, wir sind November.
Ein Thema Müll?
Ja, weißt du noch, als wir, war das mit Eddie sogar die Folge?
Ach, kann Müll? Mit Müll rausbringen, ja. im Flur, ja.
Nun geht es um ein anderes Thema. Ich bin staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger und arbeite seit über Jahren in der Schulbegleitung. Das bedeutet, dass ich Kinder, Jugendliche in ihrem Schulalltag begleite und unterstütze. Diese Kinder haben meist Probleme im AD. Achso, im ADHS. Wie laut ist der denn? Sorry, ich war gerade RTL-Reporter-Sprech. ADHS oder Autismus-Spektrumsbereich. Also, diese Kinder haben meist Probleme im ADHS- oder Autismus-Spektrumsbereich. Nun zu meinem Problem. Seit circa 6 Monaten betreue ich einen 11-jährigen Jungen mit ADHS-Problematik. Da dieser Junge ein wirkliches, großgeschrieben, Arschloch ist, fällt mir die Arbeit mit ihm sehr schwer. Er geht in die 6. Klasse eines Gymnasiums, warum es gerade ein Gymnasium ist, keine Ahnung, und kommt mit den Lerninhalten überhaupt nicht klar. Daraus resultiert auch sein Arschlochverhalten. Er stört den Unterricht immer wieder durch Rufe seiner Mitschülern gegenüber, was sie doch alles für Opfer und Spastis wären. Er provoziert Lehrer, indem er sie beleidigt und ihnen seine Null-Bock-Haltung anschaulich demonstriert. Ich versuche ihm alle möglichen Hilfestellungen zu geben, die er jedoch immer wieder demonstriert. Ich versuche ihm alle, was er immer wieder ablehnt, sorry. So bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn in kritischen Situationen aus dem Unterricht zu entfernen. Wir gehen dann auf den Flur, wo er den Rest der Stunde abhängt, oder wenn er wirklich mal gut drauf ist, gehen wir dann auf den Schulhof und spielen Fußball. Wenn wir dort alleine sind, kann man sich auch halbwegs normal mit ihm unterhalten. Aber wenn wir dann wieder in der Klasse sind, ist er wieder das bockige Arschlochkind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entschuldigung. Habt ihr Vorschläge, wie ich eine funktionierende Beziehung zu ihm aufbauen kann? Ich bin verzweifelt.
Also im Endeffekt sollen wir jetzt seinen Job machen, wofür wir nun wirklich nicht ausgebildet wurden.
Ja.
Was ist er?
Heilerziehungspfleger.
Also Heilerziehungspfleger? Heilerziehung? Was ist das denn?
Das ist eine Klasse bei einem Fantasy-Rollenspiel. ich würde, also erstens, du kannst dich dann mit ihm rausgehen und Fußball spielen, das ist ja die reinste Belohnung.
Ja.
Du kannst nicht sagen, er stört den Unterricht, beleidigt alle Leute und dann geht's raus und spielst Fußball, kannst du doch dann nicht sagen.
Da würde ich dann auch die Leute immer mal wieder beleidigen, wenn ich Bock auf Fußball spielen habe.
Ja.
Wobei es natürlich wahrscheinlich aus pädagogischer Sicht gar nicht so doof ist, dass er sich irgendwie ausbauen soll, weil der Junge wahrscheinlich offensichtlich zu wenig Auslastung hat.
Ist das wirklich so bei ADHS?
Also ist er wirklich ADHS-krank, also diagnostizierter ADHS-Kranker?
Naja, da ich wie immer das ärztliche Attest nicht vorliegen habe, müssen wir hier nur spekulieren. Aber ich würde mal davon ausgehen, wenn er Heilerziehungspfleger ist, dass das schon...
Was ist denn ein Heil? Das klingt wie so ein Heilpraktiker, der aber Erziehung macht.
Naja, er ist halt in der Schule. Diese Kinder haben meist Probleme mit ADHS oder Autismus im Autismus-Spektrumsbereich.
Also, Google mal Heilerzieher, schon, Dingsbums.
Ja. Also 11 Jahre ADHS-Problematik.
Ja, sowas ist natürlich eine Katastrophe. Ich glaube, es ist gerade für professionell wie er, der irgendwie ausgebildet wurde und dann...
Jetzt erkennst du es an. Eben noch so, hinterfrag das mal, Google das mal. Ja, er, der ja wirklich eine Ausbildung gemacht hat
und es weiß. Ich glaube ihm jetzt einfach mal, dass er irgendwas drauf hat. Dann ist es, glaube ich, besonders schwierig, wenn du immer mal wieder Erfolge erzielst durch die Methoden, die du dann irgendwie auch beigebracht bekommst und die dann auch anwendest und dann bist du froh. Aber bei manchen Kindern ist es einfach so, dass das nichts wirkt, weil die halt offensichtlich ernsthafte psychische Probleme haben und letztendlich liegt es ja nicht an dem Kind. Das muss man sich dann, glaube ich, wahrscheinlich immer wieder sagen, dass es zwar irgendwie gefühlt ein Arschlochkind ist, aber im Endeffekt ist es einfach eine arme Wurst, der von seinen Eltern dann nicht richtig erzogen wurde. Ich lese es mal ganz kurz hier vor. Offensichtlich hat da Moritz übrigens schon mal draufgeklickt, habe ich gerade gesehen auf den Link. Okay, er hat schon mal nach Heilerziehungspfleger gesucht. Die offizielle Definition von Azubio ist, Wenn du schon immer gerne mit Menschen arbeiten wolltest, einfühlsam und fürsorglich bist, dann denk unbedingt mal über diese Ausbildung nach. Als Heilerziehungspfleger betreust, erziehst, unterstützt und förderst du Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Schön, dass ich mich die letzten 5 Minuten darüber lustig gemacht habe, was für einen fucking guten Job der Typ hat.
Als jemand, der seit über 30 Folgen mit einem offensichtlich ADHS-kranken Kind zusammenarbeitet, weiß ich, dass es nichts hilft, mit ihm rauszugehen, um Fußball zu spielen.
Weil du den Ball nicht triffst. Ja. Das ist scheiß Problem.
Ich habe halt nur eine linke Klebe, mehr habe ich halt nicht, ne? Also, ich finde das sehr schwer, weil wie soll er damit umgehen? Wie alt ist er? Hat er geschrieben, wie alt er ist? Weil ich finde es auch also ganz schwer, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel in meinen 20ern, wo ich selbst noch hat er nicht geschrieben, ne? Müssten wir jetzt in die Müllmail gehen, um zu sehen, wie alt er ist. Ich finde, ein Umgang mit solchen Kindern erfordert natürlich eine unglaublich große Selbstreflexion und Erfahrungswert und Reifegrad, den ich zum Beispiel nicht abbilden kann momentan. Weswegen ich eher zum, sage ich mal, Giggeln leid bei solchen Kindern. Ich glaube, man muss ihm trotzdem, ja, er hat ADHS, eine Krankheit, mit der ich mich nicht näher auseinandergesetzt habe und deswegen jetzt komplett ins Blaue rede. Trotzdem muss man ihm klare Grenzen setzen und die können nicht einfach so aufgrund von einer vermeintlichen Erkrankung können die nicht einfach so ausfallen lassen. Ausfallen. Man muss trotzdem Grenzen setzen. Man muss mit Strafen arbeiten. Klar. Ein Rollstuhlfahrer kann ich nicht plötzlich dazu zwingen, jetzt mal die Treppe zu laufen, weil er sich falsch verhalten hat. Ganz klar, körperlich nicht möglich. Versuchen, ja, sollte man es. aber bei einem ADHS-Kind sollte man klare Grenzen setzen und sich nicht alles gefallen lassen.
Das Ding ist, damit würdest du trotzdem nicht weit kommen. Also ich habe aufgrund diverser privater Situationen in meinem Leben schon mit ADHS, mit einem ADHS-Patienten, also einem Kind, zu tun gehabt. Und da habe ich dann auch gedacht, irgendwie so am Anfang habe ich so versucht auf, man versucht dann ja so auf kumpelmäßig dann mit dem Kind so zu eine Ebene zu finden, wo man sagt, ja okay, ich bin der Einzige, der das Kind versteht und so, ich weiß, es ist krank, aber ich komme da schon ran und so, ich versuche da mal so auf.
So ein Menschenfreund, du kannst dich ab, wenn ich so ein Kind hast, was offensichtlich geistig gestört ist.
So, und dann gehst du da so ein bisschen auf Body und man sagt so, ja, ich verstehe dich schon und so die anderen, bla bla bla. Und denkst, du hast da so eine Connection aufgebaut und dann klappt das auch ganz gut. Aber eine halbe Stunde später erfährst du dann eben Sachen, die wirklich dann dir gegen den Strich gehen, wo du sagst, okay, das hat überhaupt nichts gewirkt. So die vertraut mir überhaupt nicht oder das passt überhaupt gar nicht zusammen mit dem, was sie mir vorher gesagt haben. So, das sind einfach dann wirklich richtige Problemfälle, die du nicht handeln kannst. Also kannst du noch so ein guter Erzieher sein, das kannst du nicht handeln mit deinen Grenzen und so, dann wird die auf dich hören und im nächsten Moment klaut sie dir Geld aus der Hosentasche. So ist das. Ich habe diese Erfahrung gemacht und es ist schwer zu akzeptieren. Ich glaube, gerade in deinem Beruf, übrigens ein sehr Respekt, dass du diesen Beruf machst, ich wollte darüber nicht so lachen. Einfach blöd, ne? Ich wusste nicht, dass es Highlights hier heißt. Da muss man, glaube ich, dann wirklich irgendwann eine Distanz dazu aufbauen und sagen, ich kann die Welt ein Stück besser machen, aber ich kann nicht jede Person retten und jede Person heilen kann ich sowieso nicht, sondern wenn er jetzt dann wieder austickt, dann kannst du nichts dafür, dann ist das nun mal so, dann musst du natürlich alles dafür tun, um dieses Kind dann doch zu erziehen in irgendeiner Weise, aber wenn es dann schief geht, dann darfst du dir selbst da keine Vorwürfe machen, sondern eine gewisse Gelassenheit entwickeln, was den Beruf angeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für alle Berufszweige. Das ist eine Sache, die ich... Worauf freut ihr euch, wenn ihr richtig alt seid?
Aber was ist mit den 20 anderen Kindern, die da drin sitzen und sich alles von diesem Arschloch-Kind gefallen lassen müssen? Soll deren Lektion sein, naja, der kommt damit durch und spielt noch draußen Fußball, während wir in der Klasse sind? Was ist mit diesen 20 jungen Psychen, die da auf die Welt losgelassen werden? Ist es nicht Aufgabe des Heilerziehungspflegers auch zu sagen, diese eine Seele können wir entbehren? Auf unserem Weg nach oben?
Genau, du musst dich entscheiden. Entweder die 20 anderen irgendwie entsorgen oder den besonders Gestörten irgendwie entsorgen. Nein, das ist ein berechtigter Einwand, lieber Andreas, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass die anderen da auch gar nicht so weit denken und sagen, ach, jetzt wird der belohnt, sondern die sind halt einfach dann in dem Fall nicht so gestört wie der. Und es bedarf eben dann besonderer Hilfe bei diesem Jungen. und die anderen brauchen vielleicht nicht so viel Hilfe und nicht so viel Zuneigung. Deswegen geht der wahrscheinlich schon keinen falschen Weg. Aber nochmal meine Frage. Auf was freut ihr euch, wenn ihr richtig alt seid? Es gibt nämlich gar nichts. Ja, Rente, sowas, ne? Ein bisschen Freizeit und so ein Scheiß. Aber eigentlich freue ich mich nicht
drauf. Rente, nicht Freizeit, Rente.
Besonders freue ich mich auf die... Man wird immer besser in allem, was man tut. Aber in einer Sache bist du richtig gut. Und das ist Gelassenheit. Egal, mit welchen richtig alten Leuten du sprichst, sie sagen, ich nehme heute alles ein bisschen gelassener als
früher. Das sagt kein fucking Rentner.
Doch, jeder sagt...
What? Sind die nörgendsten Leute
ever. Nein, aber nur wenn wirklich so jetzt, weil ihnen langweilig ist und sie sich über irgendwas aufhören. Aber grundsätzlich sind die gelassener. Wenn du,
sie sind mit 92 noch im Straßenverkehr, sind ein permanentes Risiko mit 50 PS unterm Arsch. Ja,
warum? Weil sie so gelassen sind.
Die sind nicht gelassen.
Die sind richtig gestresst. Was, nein. Ich muss eine Fahrkarte bezahlen? Ja, gut.
Du bist auch nicht gelassen. Du musst zum Ohrenarzt. Du lässt deinen Pipi-Mann untersuchen. Alle zwei Wochen. Obwohl 40 Jahre alles gut ging. Aber auf einmal muss dir da alle zwei Wochen jemand ranbunschen und dann Nektarine ausdrücken, die sich früher mal Prostata genannt hat. Du hast plötzlich Leukämie. Dann gehst du das nächste Mal hin und ist alles okay. Dann war es doch nur ein Schnupfen. Dann hast du Krebs und bleibst da eine Woche. Die sind nicht gelassen.
Und du würdest sofort umfallen, wenn du das nicht gelassen nehmen würdest. Wenn du deinem Alter jetzt schon diese Sachen, die du aufgezählt hast, wenn dir alle zwei Wochen jemand an der Prostata rumgabeln würdest, würdest du umfallen tot. Nee. Aber als alter Mann bist du gelassen. Quatsch. Und gerade auch so in Berufen und so am Anfang denkst du, oh Gott, nee, habe ich jetzt was falsch gemacht. Wenn du länger in einem Beruf bist und alt bist, dann sagst du, ist doch mir egal, habe ich halt was falsch gemacht, meine Güte, dann stirbt halt das kleine Kind und so. Das als Erzieher dann so, dass du wirst
gelassen. Dann könnte man sich nie von alten Ärzten untersuchen lassen, weil, ja, meine Güte. Ja,
der ist gelassen, nee.
Ja, das ist halt, natürlich müssen wir da jetzt eine Not-OP machen. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe heute einen Angelausflug, das machen wir morgen in Ruhe. Ich will keine gelassenen alten Ärzte.
Du hast keinen Grund mehr aufzusteigen, du musst dich nicht mehr beweisen, du bist gelassen. Nee.
Nein. Also Fakt ist, dieses Kind muss raus aus dieser Arbeitsgruppe, weil es sonst die Erziehung...
Wo soll's denn hin?
Na, ins Brettergymnasium. Auf eine Behindertenschule.
Was ist denn ein Brettergymnasium?
Eine Sonderschule.
Ein Brettergymnasium.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das so heißt. Warte mal.
Baumschule hieß es, obwohl das ja wieder was ganz anderes
ist. Was heißt ein Brettergymnasium?
Brettergymnasium. Da
kommt schon Bedeutung. Brettergymnasium.
Lies mal vor.
Ja, wir werden immer mehr zusammen fucking...
Faktenchecker, ja.
Oh, ich hasse es, ey. Seit wir jetzt drei Leute in der Redaktion zu sitzen haben an Rechnern, die sowohl Spenden entgegennehmen als auch Begriffe klären. Im Ruhrgebiet, wo ich ja herkomme, häufig verwendet für Sonderschule, Schule für lernbehinderte Kinder. Herkunft, möglicherweise abgeleitet von Brett vorm Kopf haben.
Aber steht da auch despektierlich oder so?
Ist schon, naja.
Steht es da nicht?
Irgendwann versohle ich dir nochmal deinen frechen Po, hat jemand kommentiert. Ich weiß nicht, ob das despektierlich ist.
Oh. Nee, du kannst, wenn du jetzt so offensichtlich Minderbemittelten gehst und sagst, warst du schön auf dem Brettergymnasium oder was?
Als Brettergymnasium wird eine Sonderschule bezeichnet. Ja, gut. Peter geht auf das Brettergymnasium. In einem Brettergymnasium werden in der Regel häufig auch Gowa unterrichtet. Was? Dieser Lehrgang hat geradezu brettergymnasiales Niveau.
Habe ich nicht gehört. Also sonst hat man Baumschule gesagt. Er geht auf die Baumschule. Ja. Na gut.
Also für behinderte Schulen wird es ja wohl noch mehr als ein Synonym geben können in diesem ursprünglich 205 Kleinstaaten, die Otto geeint hat damals. Ja.
Behinderte Schulen auch. Das ist wieder was ganz anderes.
So, aber der muss raus und der muss gesondert behandelt werden. Sorry, der stört die Behandlung von den anderen Kindern da. Das geht so nicht.
Denn da sollen halt alle rausgehen und Fußball spielen. Der muss versuchen, vielleicht den Sonderling wieder in die Gruppe zu integrieren. Wie so ein Gorilla, der aus der Herde irgendwie verstoßen wurde, weil er irgendwie zu viel am Arsch rumgeschnüffelt hat. Den musst du quasi als Heilerziehungsfachpraktiker dann da wieder reinholen in die Nummer.
Ich halte das für ausgeschlossen. Ich glaube, dass dieses Kind nicht mehr zu integrieren ist in unsere Gesellschaft. Der kann maximal noch irgendwo eine Talkshow moderieren, aber mittelfristig sehe ich den nicht mehr in der Mitte unserer Gesellschaft.
Gut, nächste Frage bitte. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen.
Moin, Lars und Andreas. Ich habe ein Problem, bei dem ihr erfolgreichen und extrovertierten Typen mir sicherlich helfen könnt. Schon mal eine Falschannahme, ich bin nicht erfolgreich. Zurzeit bin ich auf Arbeitssuche und die ist relativ erfolglos. Ich habe schon sehr viele Bewerbungen geschrieben. Diese sind meistens im ersten Schritt auch noch erfolgreich und ich werde zu einem Bewerbungsgespräch bzw. zu einem ersten Kennenlernen am Telefon eingeladen. Dort beginnen dann meine Probleme. Ich bin ein eher ruhiger und introvertierter Mensch und fühle mich in solchen Situationen unwohl. Dabei kann ich mich dann selbst sehr schlecht verkaufen. Dadurch komme ich dann wohl eher ungeeignet rüber, sodass wenige Tage später dann eine Standardabsage per Mail kommt. Könnt ihr mir Tipps geben, wie man sich selbst in einem Bewerbungsgespräch besser verkaufen kann? Und habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Bitte helft mir, ich möchte nicht irgendwann als stellvertretender Marktleiter enden. Oh, Oldschool-Fan hier.
Sind Day One offensichtlich mit am Start. Ja, herzlich
willkommen. Day One ist...
Was war das denn?
Das ist ein Tag Einsler.
Also, okay, also, ja, das ist natürlich das, wie alt ist er?
Sorry. Hat er nicht gesagt, der Dude.
Scheiße, dann habe ich keine
42. Naja, ich habe noch nie, wenn ich ein Bewerbungsgespräch bekommen habe, habe ich einen Job danach immer gehabt, weil ich kein kompletter Loser bin. Es ging noch, ich bin noch nie von einem Bewerbungsgespräch gegangen und habe den Job danach nicht gehabt.
Ich auch nicht.
Also, sorry. Und Leute, die das nicht können, die diese Bewerbungsgesprächssituation nicht bewältigen können, ich sag's nochmal deutlich, die diese Bewerbungsgesprächssituation,
sehr gut,
war leider sehr undeutlich gerade, nicht bestehen können, die gehören für mich auch nicht auf den Arbeitsmarkt.
Finde ich auch. Die können ja hier zum Brettergymnasium gehen und dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Nein, ich glaube, letztendlich ist es auch so ein Psycho-Ding. Ich werde jetzt wieder Psychoanalytiker.
Wann gibt's ein Essen? Nehmen wir im Ernst.
Was?
Wann gibt's ein Essen heute?
Gibt's gleich.
Ja?
Ja, okay. Ich verspreche es dir. Das ist so ein Ding. Du glaubst, du hast ein Problem, weil du in solchen Situationen unsicher bist oder dich nicht wohlfühlst. Ich kann dir sagen, es gibt eigentlich niemanden, der sich in so einer Situation gut fühlt,
ja,
und Bock drauf hat. Jeder ist mit dir im Boot. Das ist schon mal wichtig, wenn du dir das verinnerlichst. Schau mal in den Spiegel, jetzt bitte sofort in den Spiegel schauen oder in die Selfie-Kamera und sag, jeder hat diese Probleme wie ich. Ich bin in diesem Fall kein Sonderling, der dieses Problem hat, sondern du musst einfach lernen, mit dieser unangenehmen Situation klarzukommen und das im besten Fall auch noch zu kaschieren und zu überspielen. Das ist das Ding. Und das geht nur, wenn du das ganz oft machst. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon viele Bewerbungsgespräche hattest, dann kann ich wirklich nur noch aufs Brettergymnasium verweisen, aber wenn das jetzt erst so 3-4 waren, dann sag mal, mach mal 10 und dann bist du da schon besser drin, das zu kaschieren, deine Aufregung.
Ja, es ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Date, nur halt eben mit anderen Ansichten.
Ja.
Und da ist es auch, je mehr man hat, desto besser wird man, desto selbstsicherer wird man, desto mehr weiß man, was man selbst erwartet, was vielleicht schiefgehen kann. Am Ende des Tages muss man sich halt bewusst machen, dass die einem ja meistens nichts Böses wollen, sondern eben gucken wollen, ob du geeignet bist für diesen Job oder ob wie du halt als Mensch bist. Und es kann natürlich auch passieren, dass du vielleicht von dir aus auch sagst nach einem Bewerbungsgespräch, ich war eigentlich so, wie ich bin, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Die Leute, mit denen ich ein Gespräch hatte, das war nichts so. Das ist nicht so in so einer Arbeitsatmosphäre, wo ich hin will. Kann auch passieren. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das passiert. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Absage bekommt. Aber reiß dich zusammen, mein Junge. Also, es geht doch wirklich nur darum, nicht komplett zu versagen und sich den Job zu holen. Und ich finde es gar kein Problem, wenn man aufgeregt ist. Das ist jeder Mensch.
Um tatsächlich noch weiterhin ernsthafte Tipps zu geben oder über ernsthafte Sachen zu sprechen. Es ist ja wirklich so, was ich bei mir auch beobachtet habe. Man kann nicht schon sagen, ich habe auch Castings mitgemacht, wo man ja dann nicht angenommen wurde oder wo es dann einfach nicht geklappt hat. Und ich merke schon, dass sich da im Laufe der Zeit eine Veränderung eingestellt hat. Und zwar, wenn man dann selbst so ein bisschen was erreicht hat, weil man zumindest das von sich behaupten kann, ich bin relativ stolz auf das, was ich irgendwie in den letzten halben Jahr oder sowas erreicht habe, dann gehst du anders in so ein Bewerbungsgespräch. Bei mir war es anfangs immer so, bei den ganz ersten Castings oder was weiß ich, auch irgendwie Bewerbung für ein Praktikum oder sowas, da dachte man immer, ja, ich will was von denen und ich hoffe so sehr, dass die mich nehmen, weil ich bin nichts ohne die und mit denen bin ich was. Und irgendwann kommt dann so im Kopf dieser Klickmoment, war bei mir irgendwann so, dass man eher so gesagt hat, naja, die haben ja was davon, wenn sie mich nehmen. Und wenn sie mich nicht nehmen, dann sind sie selbst schuld. Und wenn sie mich nehmen, ja, dann ist gut. Also, dass du quasi eher auf Augenhöhe nicht ganz auf Augenhöhe mit den Leuten sprichst, bei denen du dich bewirbst, aber dich zumindest nicht total unterwürfig verhältst, sondern eher sagst, ja, ich kann das, was ihr sucht ja eine Stelle, ich habe die Kompetenzen für diese Stelle, also könnt ihr froh sein, dass ich hier überhaupt bin. Das darfst du natürlich nicht so arrogant ausstrahlen, aber zumindest für dich selbst fühlen und dann trittst du da auch viel besser und selbstbewusster auf.
Ja, und ein Bewerbungsgespräch ist natürlich auch immer so ein Statusbericht, so ein Update, wie du dich gerade selbst fühlst. Natürlich ist so ein Teufelskreis, ne, wenn du eh schon nicht so mega selbstbewusst bist, dann schickst du eine Bewerbung, kriegst eine Absage, ist natürlich ein Bummer fürs Selbstbewusstsein, dann bewirbst du dich, dann kriegst du vielleicht noch eine Absage oder irgendeine Firma, du denkst, der Job ist ja richtig geil, kriegst gar keine Antwort, shit, richtig nervig. Dann ist das Selbstbewusstsein natürlich sehr schnell unten. Und das ist dann wahrscheinlich nicht so, dass du, also du wirst nicht in deinem Leben mega gefestigt sein, aber nur mit den Bewerbungen läuft's nicht. Das wird ein Gleichgewicht sein, sprich, wenn du in deinem Leben irgendwie glücklich bist, wenn du an einem Punkt bist, natürlich sagen jetzt viele, ja, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich keinen Job habe oder so, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn du in dir selbst ruhst, wenn du gefestigt bist, dann kommt auch das Selbstbewusstsein, dann gehst du lockerer ran an so eine Bewerbungsgespräche und hast nicht mehr so diesen Druck, aber das muss halt einmal passieren. Und wenn du 5, 6 Absagen hast, dann wird es sehr schnell so ein Teufelskreis und immer schlimmer. Du bist immer unmotivierter auch und immer schüchterner und weißt gar nicht mehr, hey, die Firma, das hat doch so gut gepasst, die haben mich auch genommen, was kann ich überhaupt noch? Das geht halt sehr, sehr schnell. Und dann hast du als Frau natürlich noch die Möglichkeit, die Beine breit zu machen, um dir den Job zu holen. Als Mann hast du diese Chance eben nicht.
Ja, und als kleinen Tipp noch.
Es war so gut, dass wir es rausschneiden können, diesen Blog.
Ja. Dass du vor so einem Bewerbungsgespräch erstmal im Spiegel auch übst, das gebe ich ja immer gerne.
Boah, hast du das wirklich mal gemacht?
Ja, das ist ein guter Tipp, einfach ins Spiegel gucken. Leute, ich sag's euch immer wieder, aber von Die Sims lernt ihr alles. Und wie lernt man bei Die Sims Charisma? Indem man im Spiegel spricht. Und genau so ist es in der wirklichen Welt auch. Du musst im Spiegel deine Reden, deine Vorstellungsgespräche und sowas üben, dann lernst du dich selbst kennen oder siehst, wie du aussiehst, wenn du sprichst. Du hörst nochmal den Schall, wie er dann quasi in deine Ohren geht, also hörst auch, wie du sprichst, siehst, wie du sprichst und das ist wirklich sehr gut, um auch Selbstbewusstsein zu entwickeln oder bestenfalls dann natürlich auch mit irgendwelchen Freunden mal so ein Bewerbungsgespräch durchgehen, dass die dann irgendwie so den Chef einnehmen und dann auch mal Fragen stellen, wo du denkst, oh scheiße, auf die Frage bin ich ja gar nicht vorbereitet und weil das wird im Bewerbungsgespräch immer kommen, du bist nie so gut vorbereitet, dass keine Frage kommen kann, auf die du nicht vorbereitet bist, das heißt, es wird immer eine Frage kommen, wo du denkst, what the fuck soll ich jetzt antworten? Und wenn du das vorher schon mal mit einem Freund durchgespielt hast, dann siehst du ja, okay, das kann also immer passieren, dann wird es auch im Bewerbungsgespräch passieren.
Ja, oder meine Güte, wir leben in Internetzeitalter. Hol dir Tipps online. Es gibt so viele Anschauungsvideo von vollbusige Sekretärin, Bewerbungsgespräch und sowas. Da gibt's so viele nützliche Tipps, die man mitnehmen kann.
Katja Krasavice ist da auch eine gute.
Katja Krasavice ist, glaube ich, wohl eine, die so sehr, sehr in der Berufsberatung, im Berufsberatungsinformationszentrum, glaube ich, arbeitet. es gibt ja so viele Filmchen, die man sich da online angucken kann, wo man wirklich Tipps kriegt, wie man es selbst in ausweglosen Situationen schafft, doch noch den Job zu bekommen.
Und auch wieder nicht sich selbst ernst nehmen und auch mal über sich lachen, wenn man eine dumme Antwort gegeben hat beim Bewerbungsgespräch. So was passiert. Und wenn du selbst zeigst, dass du das gerade lustig findest, dass du so eine bescheuerte Aktion gebracht hast, dann merkt es auch der Arbeitgeber, dass du dich nicht so ernst nimmst und dass du ein cooler, sympathischer Typ bist. Und dann kriegst du den Job. Eine Frau kriegst du natürlich niemals.
Nee. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt auch nicht. Dann ist es vielleicht auch nicht deine richtige Firma. Und am Ende des Tages, ne, Schicksal geht ja seine eigenen Wege. Und wenn es nicht sein sollte, dann sollte es nicht sein. Dann solltest du halt diesen Job nicht bekommen, wo du 6-stellig im Monat verdienst. Dann hat es einfach auch nicht sein sollen, ja.
Und ich muss wieder rechnen, was denn 6-stellig eigentlich bedeutet, tatsächlich. Das ist immer so, wenn jemand sagt, ja, ich bestelle, das kostet
5-stellig. Ja.
Kostet 5-stellig. So, nächste Frage.
Ja, finale Frage, würde ich sagen.
Allerletzte Frage.
Weihnachtsfeier. Hallo Lars und Andreas. Mich hat es diesen Dezember auch hart erwischt. Obwohl ich über die Don'ts von Weihnachtsfeiern Bescheid weiß, auch durch euren Podcast. Inzwischen ist etwas Zeit vergangen und ich versuche euch hier zu erzählen, was passiert ist. Bei meiner inzwischen bestimmt fünften Firmenweihnachtsfeier lief alles zuerst gut, bis der Alkoholkonsum, vor dem Lars immer ausdrücklich warnt, deutlich zunahm. Jedenfalls kam spät abends dann der Punkt, an dem wir mehr oder weniger deutlich von unserem Chef aufgefordert wurden zu gehen, in Klammern da die Feier in der Firma stattfand. Ich und zwei Kollegen wollten aber gerne noch etwas bleiben, womit unser Chef, der gehen wollte, aber nicht einverstanden war. Das Gespräch ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen, sodass ich und mein Kollege unseren Chef beschimpft und auch runtergemacht haben mit Gerüchten, die man sich in der Firma erzählt hat, dass er die Sekretärin bumst.
Oh Gott.
Wir sind dann noch freiwillig gegangen. Als ich am nächsten Mittag aufgewacht bin, war mir nicht nur vom Alkohol übel, ich wusste noch genau, was am Abend vorher los war. Ich also den ganzen Urlaub ein mulmiges Gefühl und als ich am ersten Arbeitstag den Chef sah, war mir, als der mich nicht mal zurückgrüßte, klar, dass ich wohl die Firma freiwillig wechseln muss, zum eigenen Wohl. Meine Frage also an euch ist, wie soll ich mich verhalten ihm gegenüber? Sollte ich die Firma wechseln? Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinem Arbeitsplatz bis zu dem Vorfall. Ich hoffe, ihr habt Tipps. Bin männlich, 28.
Aber welcher Branche schreibt er nicht, ne?
Ist wohl in einem Strip-Zeit passiert. Nein, schreibt er nicht.
Ja, weil also eigentlich würde ich sagen, ich denke immer so, ja, bei uns in der Branche ist sowas vielleicht möglich, dass du mal den Chef irgendwie anschnauzt oder sowas in der Medienbranche.
Du kannst doch unserem Chef nicht sagen, dass er die Sekretärin bumst, auch wenn es stimmt.
Stimmt, also bei ja, jetzt dem Chef vielleicht nicht gerade,
ja,
aber eben. Es ist eher so, dass man jetzt bei uns flachere Hierarchien hat bei unserem Job als anderswo. Und ich denke mir immer, wenn du sowas dann in der freien Wirtschaft machen würdest, bist du natürlich raus. Und deswegen hätte mich jetzt schon interessiert, wo er arbeitet, dass es überhaupt so weit kommt, seinen Chef dumm anzumachen, wenn er sagt, raus hier, die Weihnachtsfeier ist vorbei.
Naja, also das ist natürlich auch erstmal eine Weihnachtsfeier, die in der Firma stattfindet, ist immer schon weird.
Furchtbar.
Immer schon weird, weil einer muss abschließen, einer muss irgendwie, dann muss man auch die Teller wegräumen, wo die Lachsforellen drauf waren und so. Richtig unangenehm für alle Leute. Und dann wird der Chef natürlich abschließen und du kannst doch nicht eine Weihnachtsfeier planen mit ohne Open End. Also wo du halt weißt, du musst um 11 los, weil irgendwie, er muss halt los und abschließen, damit er noch schafft, diese Kriterien zu bumsen, ne? bevor beide in die Weihnachtsferien fahren. Und das ist natürlich, da ist er doppelt angepisst, wenn er das auch noch hören muss von seinem Untergebenen. Ganz schwierig. Man würde jetzt natürlich sagen, ja, such doch ein klärendes Gespräch mit deinem Chef. Versuch, die Wogen zu glätten. Irgendwie nochmal das Gespräch zu suchen, um ihn zu beruhigen. Aber ich würde sagen, wenn du Eier hast, verlässt du die Firma. Weil wenn du gehört hast, dass er seine Sekretärin bumst, dann ist es auch so. Und dann geh nicht in sein Büro und sag, es wäre nicht so, nur um deinen Job zu behalten. Bewirb dich, beachte die Tipps aus der letzten Frage und here we go.
Vor allem, was ist das denn für ein Chef, der einfach, also dass du überhaupt in der Situation bist zu sagen, ja, ich muss wohl die Firma freiwillig verlassen. Eigentlich müsstest du halt einfach gefeuert werden, weil du deinen Chef dumm angemacht hast und ihm irgendwelche Beziehungsdinger irgendwie unterstellt hast. Also
zumal die Sekretärin wahrscheinlich die Freundin von unserem Fragensteller ist, ne? Das macht es natürlich noch ein bisschen pikanter, ja.
Ja, also an deiner Stelle würde ich natürlich da auch nicht mehr bleiben, es sei denn, es ist irgendwie so cool, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich mit dem Chef auch nochmal einen saufen, dann gehen wir zusammen Puff oder so oder nehmen die Sekretärin zusammen nochmal durch.
Dann rufen wir sie Glinda an, ja.
Ja, irgendwie sowas, da kann ich es mir vorstellen, aber in allen anderen Situationen ist es ja eine absolut furchtbare Situation, in der du bist und ich muss mal sagen, was bist du denn für ein respektloser Kerl, also selbst wenn ich super besoffen wäre und der Chef sagt, irgendwie raus aus dem Dings, dann gehst du natürlich raus aus dieser, was willst du denn mit deinem Kumpel da noch in der Firma, was macht ihr denn da noch, ich könnte doch noch in irgendeine scheiß Bar gehen oder irgendwie zum Kumpel irgendwie gehen und da dann noch einen Kasten Bier trinken, aber das ist ja schon eine erbärmliche Aktion überhaupt von euch beiden gewesen, den Chef so dumm anzumachen, weil ihr noch so gerne weiterarbeitet. Arbeiten wollt.
Naja, vor allen Dingen, was ist das denn auch für ein Verhältnis zum Chef? Also egal, wie besoffen man ist und natürlich feinern Grenzen in irgendwelche Richtungen, auch unter Männern, aber die können noch nicht dazu führen. Die normale Grenzen, die auf Weihnachtsfeiern fallen, dann sagt man halt dem Chef irgendwie völlig übermütig, ja, lass doch mal zusammen einen Angelausflug nach Norwegen machen. Das ist so das, wo man am Tag danach aufwacht und sagt, oh fuck, habe ich das wirklich gesagt? Oh nee, ich will nicht an der Kaimauer stehen, ich kann das nicht. Das sind so diese, hol ich Plastikköder und so. Das sind so die Regrets, die du hast, wenn du mit dem Chef zu lange redest an der Weihnachtsfeier. Aber es sollte doch bitte nicht dein Business sein, dass er da Busensex mit der Sieglinde hat vom Empfang. Das soll nicht dein Problem sein.
Vor allem auch diese Situation, ne? Ihr geht jetzt raus hier. Nein, gehen wir nicht. Ihr geht du jetzt raus. Du sagst ja gar nicht, du fickst unsere Sekretärin. Sagt man auf dem Flur. Was ist das denn für eine Firma, ey?
Wobei, wenn man es auf dem Flur sagt, stimmt's. Come on.
Ja,
ganz Flurfunk selten, ist meist richtig. Ja, ganz selten hört man Sachen wie, ah, das haben sich die Kollegen erzählt, aber ich muss heute sagen, das stimmte gar nicht und hatte überhaupt keinen Nährboden in der Wahrheit. Said no one ever. Meistens ist was dran, irgendwer labert immer. Irgendeinen Kran hast du immer in der Firma.
Wir sind ja jetzt hier gerade kurz nach Weihnachten sozusagen und ich kenne ja jemanden, der auf unserer Weihnachtsfeier war. Das ist Andreas. Gab es denn da irgendwie, du musst ja jetzt keine Namen nennen, aber Sachen, wo du sagst, boah, also die werden sich am nächsten Tag schämen.
Naja, wenn man bei uns natürlich sagt, ey Chef, du fixst ja die Sekretärin, dann holt man sich ein High Five ab, ne? Also das ist ja so, dass Frauen noch als allgemein gut betrachtet werden, ne? These hoes is for everybody ist ja so unser Leitslogan. Nein, Quatsch. Unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr komplett ereignislos. Pärchen, die hingekommen sind, sind auch als Pärchen gegangen, völlig belanglos. Keine wilden Rumgevögeleien, keine blutenden Leute auf der Toilette. Für mich wirklich überhaupt kein, ich bin auch so jemand, ich habe keinen Smalltalk mit dem Chef auf der Weihnachtsfeier, außer es ist unabdingbar und man steht mal zusammen, dann holt man sich ein Kompliment ab und dann geht man aber auch wieder. Das ist für mich, Weihnachtsfeier ist für mich nicht der Moment, wo ich sage, ach ja, das ganze Jahr über haben wir ja irgendwie so ein unterkühltes Hierarchieverhältnis, aber jetzt gehe ich mal drauf zu nach 3 Oettinger. Nein.
Stimmt, bei uns ist ja auch wieder was ganz anderes, weil wir ja eigentlich einmal die Woche eine
Feier haben. Wir wissen gar nicht, wer gerade unsere Firma besitzt, muss man auch sagen, wer gerade die Rechte hat.
Und je nachdem, wie die Bitcoins gerade stehen, variiert das auch. Nein, also, um jetzt raus aus dem Firmentalk zu gehen, ich habe auch nur, also ich war nicht auf der Weihnachtsfeier, weil ich ja bei unserem Kollegen Gunnar auf Gran Canaria schön war im Urlaub und dann habe ich die Weihnachtsfeier quasi verpasst, aber ich habe schon von vielen gehört, dass jetzt nichts Besonderes passiert ist und das ist eigentlich immer schlecht, deswegen können wir unserem Fragesteller jetzt schon mal mitgeben, du hast eine Geschichte, die wirst du noch deinen Enkelkindern erzählen, weil du richtig eine dumme Aktion gemacht hast, betrunken, also das ist das Positive an der ganzen Geschichte, ansonsten kann man da nicht viel Positives sehen bei deiner Aktion. Nein. Solltest dich schämen.
Ja.
Und aufhören mit dem Alkoholkonsum.
Und du kannst entweder der Gang nach Knossos, ist das so? Knossos?
Issos, keine Ahnung.
Nee. Knossos, der Gang, ne? Der Gang nach, die Eulen nach Euthen tragen.
Gang nach, Gran Canaria.
Knossos.
Knossos.
Entweder den hast du vor dir oder du bewirbst dich verdammt nochmal neu.
Aber eigentlich auch ganz geil, weil er einfach weiterarbeitet da. Ja, guck mal, ich habe meinen Chef aufs Übelste beleidigt, aber ich arbeite jetzt trotzdem schon seit 10 Jahren weiter. Also.
Dann ist er ein geiler Ficker und so ein männliches Verhalten wird auch der Sekretärin nicht unentdeckt bleiben.
Und damit bedanken wir uns erstmal bei eurer langjährigen Unterstützung. Gagreflex Podcast gibt's ja nun schon seit einiger Zeit. Wenn ihr Fragen
über
habt.
Über 2 Jahre, ja.
Über 2 Jahre. Ihr könnt mail@gagreflexpodcast.de anmailen. Da werden wir dann vielleicht auch dein Problem analysieren. Außerdem könnt ihr uns unterstützen. Am besten über PayPal, mail@gagreflexpodcast.de. Wir freuen uns über eure Spenden, aber natürlich auch auf Patreon. Und alle Patreon-Unterstützer haben wir hier immer so wunderschön als Liste aufgelistet. Deswegen können wir die so schön vorlesen und da geht es jetzt konkret um die Unterstützer der letzten Folge, Frohe Weihnachten, ihr Ratten, hört das mal noch an und da haben wir die $5 Unterstützer Bumbe Fritz, auch schon lange dabei.
Steht in Klammern?
Steht in Klammern.
Ach, das finde ich immer süß, wenn die Leute uns Nachrichten schicken über die
find
Namen.
Finde ich auch gut. Hassmeister Krause, Daniel Elsner, the one and only, Paul Eric Larsen, Patrick Henning, Fabian Spampinato,
Spampinato,
Lukas Rauscher, Basti Hello. Winkler, Niklas Buenaventura, Sülzfleisch, das enorme Lineal, Schwengelboy, R to the no- R of the North Star, Trombon SSS, Interfractor 7890, Simo, Gedeboard, das Plagiat, Snack, Besteck, Fabian Heil, Benji, Fabibi, Martosch, Kimi, Diamantgeist. Herzlich willkommen, Kimi Diamantgeist, Eduard K., Rattenmann, das Goldene, Prinz Albert Piercing, Pottwahl, Martin Jobs, Swordkabel, Alexander Kalemba, MC Sniper, einige neue Namen, glaube ich, Christian Lynch van Paulsen.
Nicht mit uns verwandt, falls die Frage kommt.
Sagerbacht, Marvenger, Thomas Vogt.
Ich könnte dir auch eine Stunde zuhören, wie du einfach nur Namen richtig schnell vorlesen willst und dann merkst, ich brauche doch noch länger, um den richtig zu lesen.
Next Gen Pam, Explorer 7 und der Rattenkönig.
Geil.
Und nun vielen Dank auch an unsere 10-Dollar-Unterstützer.
10-Dollar-Unterstützer, Dankeschön an Hans Gock, Simon Müller, André K., Superstar, Evelyn Schütz, Zimtraucher, Mo Nirvana, Fozias und Leon Degen. Dankeschön.
Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auch auf gagreflexpodcast.de. Und da möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir nun offiziellen Gagreflex-Merch haben. Schaut Geil. Einfach bei Get Shirts Gagreflex Podcast vorbei. Da gibt's geile Ratten und unser Logo, alles Mögliche. Im Moment unser Agenturchef Moritz will noch was sagen.
Außer natürlich die Leute, die auf den Live-Podcast.
Ja, weil dann klingeln die Kassen von Moritz. Also wir freuen uns auf euch beim Live-Podcast ja. in Hamburg. Das ist jetzt auch schon bald in einer Woche.
Ja,
übernächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das waren eure Fragen.
Und wir sagen wie immer, keine Lösung, ab nach Hause. Das war unser Slogan.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gig 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 g